Auch 7 Jahre nach ihrer Einführung sorgt die Europäische Datenschutzgrundverordnung für Gesprächsstoff. Laut einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom von Ende 2024 hat die große Mehrheit der deutschen Unternehmen die DSGVO vollständig umgesetzt. Die Digitalisierung und die Einführung neuer Tools lösen zwangsläufig neue Datenschutzprüfungen aus. Datenschutz hört damit nie auf. Genau darum geht es in dieser Folge. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge des DHPG-Podcasts Taxiert. Mein Name ist Andreas Rode. Wir sprechen heute zu einem sehr wichtigen Thema für die Wirtschaft, nämlich Datenschutz. Gott sei Dank bin ich nicht alleine. Benno, du bist wieder bei mir. Darüber freue ich mich sehr.
Hallo Andreas, schön wieder mit dir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Spannendes Thema, du hast es gerade gesagt. Worüber sprechen wir heute?
Ja, wir haben ein rechtliches Thema heute, nämlich Datenschutz. Und Gott sei Dank sind wir auch hier wieder nicht alleine. Wir wollen zwar über die Schwerpunkte dieses sehr wichtigen Themas sprechen, über die Schwerpunkte 2025, über Stolpersteine. Wir haben ja ein Thema, was uns schon seit längerer Zeit beschäftigt. Und ja, Gott sei Dank wieder was Rechtliches heute. Ich habe wieder ein bisschen Heimspiel.
Ja, das freut mich und ich lehne mich entspannt zurück und höre mal den Experten zu.
Den Experten, das bin ich nun tatsächlich in dem Bereich nicht. Aber Gott sei Dank haben wir den Experten aus unserem Hause bei uns, nämlich Dr. Christian Lenz. Hallo Christian.
Guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen.
Hallo. Du bist Seniorpartner bei der DHPG, von Hause aus Rechtsanwalt, auch Fachanwalt für Steuerrecht. Darüber wollen wir heute nicht sprechen. Aber du bist eben auch Fachanwalt für IT-Recht und du berätst vor allen Dingen vorrangig unsere Mandanten in allen Fragen rund um IT-Recht und vor allen Dingen eben auch Datenschutzrecht.
Genau. Ja, dann auch von mir nochmal herzliches Willkommen, Christian. Schön, dass wir dich zum zweiten Mal bei uns im Podcast-Studio begrüßen dürfen. Und ja, ich glaube, wir können sagen, Andreas, die Entwicklung unserer Beratung in Sachen Datenschutz ist doch sehr eng mit der Person und dem Namen Christian Lenz verbunden. Seitdem sich die Datenschutzgrundverordnung ein bisschen abgezeichnet hat, hast du dich, Christian, sehr früh und sehr stark auf das Thema fokussiert und spezialisiert. Und ich glaube, hast seitdem eine große Zahl von Mandanten gut durch dieses schwierige Themenfeld Datenschutz und Datenschutzgrundverordnung geführt. Und ich glaube, Andreas hat zu Recht gesagt, du bist inzwischen der Experte, das Gesicht der DHPG, was unter anderem für das Thema Datenschutz steht. Deswegen nochmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ja, ich kann mich gut noch an die Zeit vor der Datenschutzgrundverordnung erinnern. Damals hat das ja eher so, ja, sehr große Unternehmen oder die Gesundheitsbranche, eher so spezielle Branchen, das Thema Datenschutz damals nach dem alten BDSG interessiert, aber gerade so ab 2017, als sich die DSGVO abzeichnete, da kam in die Thematik eine unheimliche Bewegung und wir konnten eigentlich schon damals auch einerseits durch unsere rechtlichen Kenntnisse, andererseits auch durch die IT-spezifischen Kenntnisse ganz gut da unsere Mandanten beraten und haben dann natürlich vielfach den externen Datenschutzbeauftragten gestellt und halt auch Datenschutzorganisationen, Datenschutzmanagementsysteme aufgebaut.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, bevor wir in das Thema einsteigen, hören wir noch kurz eine Stimme aus der Praxis.
Als Geschäftsführer eines Cyber Security Operations Centers und aufgrund dessen, dass wir nahezu täglich Gespräche mit unseren mittelständischen Kunden führen, ist für mich das Thema Datenschutz ein wichtiger Baustein. Mit Blick auf die Innovationsfähigkeit der neuen Wirtschaft und kommenden KI-Anwendungen wünsche ich mir einen Datenschutz, der kein Hemmschuh für Innovationen ist. Vielleicht bedarf es in naher Zukunft eines Neuanfangs für die Digitalpolitik Deutschland und damit auch eine bessere Koordination der unterschiedlichen Player.
Ja, ich erinnere mich auch noch an die Zeit vor DSGVO oder an die Zeit der Einführung der DSGVO und damals hatte man das Gefühl, die Welt würde untergehen und es würde jede Innovation gebremst werden in Deutschland. Nach meiner Wahrnehmung ist das nicht passiert tatsächlich. Dessen ungeachtet gilt es, glaube ich, diese Balance weiterhin hinzubekommen. Wir haben in den letzten Monaten immer auch wieder über Bürokratieabbau gesprochen, über Compliance-Themen etc. Da fügt sich das, glaube ich, alles ein, aber ich glaube, wir müssen heute auch darüber reden, welche Daten sind da eigentlich betroffen und was kann man eigentlich tun, um die zu schützen, weil es ist eben nicht nur ein Bürokratisierungsthema, sondern es gibt ja auch Sinn.
Ja, ich glaube, man kann, wenn es auch um Bürokratisierung und Datenschutz geht, kann da zwei Perspektiven einnehmen. Das eine ist erstmal, dass das einzelne Unternehmen hat natürlich aus Compliance-Sicht da gewisse Anforderungen, also muss seine Informationspflichten erfüllen, muss vielleicht einen Datenschutzbeauftragten haben, muss halt mit den Daten, die es hat, sei es jetzt Mitarbeiterdaten, Kundendaten, Daten von Interessenten, Zulieferern, muss mit denen ordnungsgemäß umgehen, beziehungsweise darf diese nur so weit verarbeiten für den Zweck, wie es halt eine Rechtsgrundlage gibt. Andererseits, wenn ich die Position des einzelnen Menschen, also von mir oder des anderer Menschen einnehme, will man natürlich auch nicht zum Objekt werden. Also egal, ob es jetzt große Tech-Konzerne sind oder halt sonstige Organisationen, die Daten von einem haben. Man möchte halt, dass damit ordnungsgemäß umgegangen wird. Und dann ist das, finde ich, auch ein Stück weit verständlich, dass da durch die DSGVO eine gewisse Strenge in die Thematik reingekommen ist.
Magst du uns als erstes vielleicht nochmal mitnehmen, welche Daten überhaupt betroffen sind? Also welche Daten sind überhaupt schutzwürdig? Worüber reden wir eigentlich heute da?
Also schutzwürdig sind personenbezogene Daten. Das ist alles das, was den einzelnen Menschen betrifft. Also Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, auch die betriebliche E-Mail-Adresse, wo der Name drinsteht. Es können aber auch Geodaten sein, wo man gestern her gejoggt ist oder Sachen, wo nur ein relativer Personenbezug da ist. Wichtig ist, dass auch diese einfachen, wie Name, Adresse, Telefonnummer und so weiter, dass diese einfachen personenbezogenen Daten durch die DSGVO geschützt werden. Sprich, man braucht für jede Verarbeitung eine Rechtsgrundlage, muss darüber transparent informieren und so gibt noch ein paar weitere Voraussetzungen. Und darüber hinaus gibt es halt sogenannte besondere personenbezogene Daten. Das können Daten über Religion sein beispielsweise, aber vor allen Dingen Gesundheitsdaten. Und da muss man dann gerade bei der Rechtsgrundlage und auch bei dem Schutz der Daten besondere Maßnahmen erfüllen als Verarbeiter.
Also wir reden heute nicht über Geschäftsgeheimnisse etc., sondern tatsächlich über personenbezogene Daten.
Ja, also die DSGVO oder auch jetzt der Data Act konzentriert sich auf personenbezogene Daten. Allerdings, wenn man wirklich so ein Datenschutzmanagementsystem in einem Unternehmen aufbaut, dann ist es halt so, dass man da teilweise natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, dass man auch die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens mit ähnlichen Maßnahmen oder mit der gleichen Systematik sehr gut schützen kann. Und das ist dann auch ein Punkt, wo man eigentlich auch wirklich einen Mehrwert dann direkt schaffen kann.
Ja, du hattest eben angesprochen, Christian, die wirksamen Maßnahmen zum Schutz der Daten. Wie habe ich mir das praktisch vorzustellen? Über welche Maßnahmen sprechen wir da?
Also wir haben einmal das allgemeine Thema, dass halt transparent über die Datenverarbeitung informiert werden muss, sodass halt der Betroffene quasi auch einen Überblick hat, was da überhaupt geschieht. Das Weitere ist, wir brauchen eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten. Und das vielleicht Entscheidende ist, dass die personenbezogenen Daten angemessene durch sogenannte TOMS, also technische und organisatorische Maßnahmen, zu schützen sind. Und ja, ganz konkret heißt das, dass, also TOMS beispielsweise, wenn ich personenbezogene Daten in der Personalabteilung in einem Büro habe, muss vielleicht das Büro abgeschlossen sein, muss halt der Zugang zu gewissen Daten beschränkt sein. Oder jetzt neben dem physischen Bereich noch viel wichtiger ist halt das innerhalb der IT-Systeme, dass ich da halt passende technische Maßnahmen habe, wie den passenden aktuellen Virenschutz, eine Firewall und so weiter und so fort, das, was da Stand der Technik ist.
Ja, das klingt aus meiner Sicht erstmal sehr vernünftig und sehr angemessen aus Sicht der Personen, deren Daten geschützt werden sollen. Auf der anderen Seite findet ja nach meinem Verständnis der Datenschutz auch bestimmte Grenzen und Schranken. Kannst du uns kurz erläutern, Christian, wo der Gesetzgeber und die Rechtsprechung diese Schranken, diese Grenzen ziehen?
Ja, ich glaube, man kann das am besten daran illustrieren, dass viele Unternehmen natürlich ein Interesse haben, möglichst viele Daten zu erheben und ja damit was zu machen. Also beispielsweise für Vertriebszwecke, ne, da habe ich lieber mehr Daten, habe ich lieber tiefere Informationen über meine Targets. Andererseits gibt es natürlich auch Möglichkeiten, mit Daten Geld zu verdienen. Wir hatten jetzt jüngst, gab es auch ein Gerichtsverfahren, wo beispielsweise ein Sportverein die Mitgliederdaten auch gern nochmal zu Geld machen wollte und die halt für Werbemaßnahmen weiterverkaufen wollte. Das war so ein schönes Beispiel eigentlich dafür, dass halt ein anderer Zweck als eigentlich die Vereinsmitglieder mit dem, ne, ich meine, natürlich muss man seine Daten dem Verein geben, damit er seine Mitgliederverwaltung machen kann. Aber das war halt einfach ein neuer Zweck und für den neuen Zweck brauche ich wiederum eine Rechtsgrundlage. Da ist natürlich das Thema berechtigte Interessen, wird dann immer diskutiert, muss man sich genau anschauen. Aber die Frage ist auch immer, was kann der Einzelne erwarten, was mit seinen Daten geschieht? Also da wird quasi auch so ein bisschen ein vorobjektivierter Blickpunkt eingenommen, dass da im Grunde der Betroffene nicht überrascht werden soll, was dann auf einmal im Hintergrund doch mit seinen Daten geschieht.
Ja, und ich glaube, du hast es ja gerade angesprochen, Christian. Wir erleben etwas, was aus meiner Sicht ziemlich normal ist. Die DSGVO ist seit etwas über 6 oder knapp 7 Jahren in Kraft und offensichtlich konkretisiert sich hier langsam die Rechtsprechung und wird nochmal ein bisschen klarer, wo eigentlich genau die Grenzen und Schranken liegen. Wir haben es gerade, du hast die EuGH-Rechtsprechung angesprochen. Wir haben auch ein, da komme ich jetzt aus dem steuerlichen Bereich, ein BFH-Urteil, eine BFH-Entscheidung zu der Frage, ob ich als Steuerpflichtiger aus der DSGVO eigentlich ein allgemeines Recht auf Akteneinsicht im Steuerveranlagungsverfahren ableiten kann. Das hat der BFH, um es kurz zu machen, verneint, weil es ein solches allgemeines Recht auf Akteneinsicht seiner Meinung nach nicht gibt. Also es zeigt auch, der Datenschutz findet seine Schranken. Es ist vielleicht auch nicht das Bürokratiemonster, was manchmal daraus gemacht wird. Und auf der anderen Seite, wenn wir auf das Thema Akteneinsicht nochmal zurückkommen, ist die Frage vielleicht auch damit nicht zu Ende, mit der Entscheidung, dass aus der DSGVO jedenfalls kein Anspruch auf Akteneinsicht resultiert. Das mag ja auch andere Rechtsgrundlagen geben. Aber das soll nicht unser Thema sein. Was, glaube ich, erkennbar ist, ist, dass das Datenschutz hört nie auf, war das Eingangsstatement, was wir gehört haben. Und auch die rechtliche Entwicklung geht weiter und konkretisiert sich immer mehr.
Und ich glaube, nicht nur die rechtliche, sondern auch die Anforderungen durch technische Herausforderungen.
Absolut, ja.
Vielleicht noch zu dem Akteneinsichtsrecht. Wir haben das in den letzten Jahren häufig gesehen, dass halt diese Auskunftsrechte, die halt als betroffene Rechte aus Artikel 15 DSGVO kommen, dass die natürlich auch von Anwälten oder auch an verschiedener Stelle auch strategisch versucht werden einzusetzen. Und ich habe halt über dieses Auskunftsrecht, also ich kann quasi auch im Finanzverfahren rausfinden, welche personenbezogene Daten werden da von mir verarbeitet. Allerdings hat die Abgabenordnung ja bewusst an der Stelle auch nicht ein allgemeines Akteneinsichtsrecht. Und insofern fügt sich auch der Datenschutz dann immer in die allgemeine Rechtsdogmatik ein. Insofern fand ich das auch richtig, das Urteil, dass dort kein allgemeines Akteneinsichtsrecht geschaffen worden ist. Das steht auch nicht so in der DSGVO. Allerdings bleibt halt dieses Auskunftsrecht im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten. Und an der Stelle kann ich natürlich dann teilweise doch was rausbekommen. Und das muss man sich dann im Einzelfall angucken.
Wir haben jetzt schon mehrmals über das Inkrafttreten der DSGVO gesprochen. Vielleicht nimmst du uns mal mit in die Entwicklung der letzten Jahre. Was ist denn da so passiert? Wie kann man die Entwicklung kennzeichnen?
Also wir hatten in den ersten Jahren, gerade 18, 19, natürlich erstmal die Herausforderung, ein Datenschutzmanagementsystem aufzubauen. Das betrifft ja jeden Verantwortlichen, also jedes Unternehmen, auch Kleinunternehmen, die vielleicht nicht alle einen Datenschutzbeauftragten brauchen, aber die müssen natürlich die DSGVO-Vorgaben einhalten. Und das waren so in den ersten Jahren so die große Herausforderung. Nach meiner Wahrnehmung kam dann schon relativ schnell die Pandemie, wo halt gerade in puncto, ich sag mal, Homeoffice beispielsweise oder Videoconferencing mit Zoom oder Teams oder WebEx, da kam eine unheimliche Bewegung rein, weil auch in der Pandemie auch natürlich viele Daten, sei es irgendwelche Teilnehmerlisten oder so, erhoben wurden. Datenschutzthemen kamen eine große Bedeutung zu. Und jetzt so die letzten, gerade jetzt so aus im 24, war eigentlich das große Thema KI, also da quasi bei dem Einsatz von KI-Lösungen auch Datenschutzkonformität herzustellen, weil es halt einen natürlichen Zielkonflikt gibt zwischen diesen Massendaten, die dort benötigt werden, und dann auch einerseits den Beeinträchtigungen, die damit einhergehen, aber auch andererseits auch den Chancen oder auch dem Wunsch, dass es ja auch insbesondere durch den AI Act das auch möglich zu machen. Und darüber hinaus, das sehen wir auch an den Verlautbarungen der Datenschutzkonferenz, das sehen wir an den Urteilen, die Einzelthemen, die halt auch in den ersten Jahren schon angelegt waren, die werden halt zunehmend konkretisiert. Es wird detaillierter im Grunde das Regelwerk.
Ich nehme eben aber auch wahr, dass sowohl bei den natürlichen Personen, aber eben auch bei den Unternehmen das Thema eben ernst genommen wird. Unabhängig von der Regelungsdichte und von der Regelungssystematik. Aber dass das Thema wichtig ist, wird eben allgemein akzeptiert und auch für wichtig gehalten.
Ich glaube, das ist schon der Fall. Das liegt aber auch daran, dass halt die Lösungen, die die Mandanten, also oder die Themen, die Mandanten beschäftigen, das sind ja häufig datengetriebene Geschäftsmodelle. Das hat sich einfach ja ein Stück weit auch zur Industrie auch ein Stück weit verändert. Also gerade wenn wir jetzt auch mit Startups zu tun haben, es geht ganz häufig um Datenverarbeitung, es geht häufig um modernste technische Lösungen, und die müssen natürlich einerseits datenschutzkonform sein, damit sie auch ja einfach auch eine Werthaltigkeit haben, die entsprechenden Neuerungen. Und ich glaube, es ist auch so, dass das allgemeine Bewusstsein der Menschen, dass man nicht halt im Hinblick bei der Datenverarbeitung, egal ob es im sozialen Netzwerk ist, egal oder ob es im Hinblick auf die Krankenkasse oder die Bank geht, dass man da nicht zum Objekt gemacht werden will, sondern Herr über seine Daten sein möchte. Und insofern fügt sich das ganz gut ein. Und da können wir vielfach auch begleiten, dass wir quasi auch Anwendungen datenschutzkonform ausgestalten oder auch, was wir natürlich manchmal bei manchen Tech-Giganten sehen, manchmal auch sagen müssen, naja, das kann man zwar betriebswirtschaftlich verstehen, dass die da eine gewisse Datenverarbeitung machen wollen, die ist aber nicht umsonst dann auch von beispielsweise dem EuGH oder auch von den Datenschutzaufsichtsbehörden wird die kritisch gesehen.
Das, was du gerade gesagt hast, man will im Grunde Herr über seine eigenen Daten sein, das halte ich für sehr wichtig und sehr interessant, weil wenn man eben sieht, wie viel Daten, auch persönliche Daten, höchstpersönliche Daten, freiwillig preisgegeben werden in den sozialen Medien, dann ist das die eine Sache. Und genau im Gegensatz dazu ist ja das Bestreben zu sagen, ja, aber du, liebes Unternehmen, darfst das aber gerade nicht tun mit meinen Daten. Wenn, dann mache ich das freiwillig und gebe das freiwillig preis, aber ich möchte nicht, dass du meine Daten verarbeitest.
Genau, also so ist auch die DSGVO gearbeitet, dass man sagt, der Einzelne muss erstmal darüber transparent informiert werden. Deshalb ist das Thema Informationspflichten halt der zentrale Punkt. Und das Zweite ist, dass dann halt auch die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung gegeben sein muss. Das kann eine Einwilligung sein, das kann Vertragserfüllung sein. Es gibt auch noch ein paar andere Rechtsgrundlagen, aber es muss halt eine existieren und die muss auch dokumentiert werden.
Ja, jetzt stehen wir ja immer noch am Anfang des Jahres. Und Christian, vielleicht kannst du aus deiner Beratungspraxis schon mal so ein bisschen nach vorne schauen. Was sind für euch und für die Unternehmen, die ihr beratet, die wichtigsten Themen, die für 2025 und vielleicht auch darüber hinaus im Fokus stehen? Gibt es da so ein paar Highlights?
Also aus unserer Sicht ist auf jeden Fall das Thema Datensicherheit, Cybersicherheit ist das Thema schlechthin. Wir haben im Jahr 2024 verstärkt Vorfälle, sei es durch Hacking-Angriffe, sei es durch sonstige IT-Probleme, teilweise auch Machenschaften von kriminellen Vereinigungen oder Staaten oder wie auch immer. Also das ganze Thema Cybersicherheit ist ein Riesenthema, weil halt typischerweise mit entsprechenden Angriffen halt auch die Verletzung von personenbezogenen Daten einhergeht. Es steckt halt auch wirtschaftlich unheimlich viel Potenzial drin, weil man muss sich das nur mal selber vorstellen, wenn die eigene IT lahm wäre, was man dann noch machen kann, was für finanzielle Schäden daraus resultieren würden. Also insofern sehen wir aus ganz praktischer Sicht, dass man dem Thema Datensicherheit nicht genug Aufmerksamkeit widmen kann. Und wir sehen das auch von der Regulatorik, also dass das Thema Cybersicherheit auch den Gesetzgeber umtreibt. Also ein paar Gesetzesinitiativen da mal zu nennen, NIS2, DORA, CIA, verschiedene Gesetze, die im Zweifel darauf zielen, dass die Informationssicherheit auf ein adäquates, hohes Niveau gebracht werden. Natürlich nicht für jedermann. Also NIS2 gilt beispielsweise nur für kritische Infrastrukturen, wobei jetzt nach der neuen Definition dann nicht nur Atomkraftwerke und Energieversorger und Wasserwerke drunter fallen, sondern dass da ist ein sehr weiter Begriff. Da fallen teilweise auch, wenn man elektrische Geräte herstellt, also oder sonstige Maschinen, Maschinenbau ist es teilweise ein Thema in der Lebensmittelbranche, also ein sehr weiter Begriff, während DORA halt auf die IT-Sicherheit in der Finanzbranche zielt. Insofern müssen halt diese darunter fallenden Unternehmen das halt direkt umsetzen. Ich finde aber auch für die nicht darunter fallenden, vielleicht kleineren Unternehmen oder sonstigen Unternehmen, kann man da unheimlich viel aus der Methodik, die da regulatorisch gefordert ist, rausziehen. Also wie man quasi ein Informationssicherheitsmanagement, vielleicht auch ein kleines, für den Mittelstand aufbaut, das ist von der Denkweise oder von der Dogmatik sehr hilfreich.
Du hast auf der einen Seite die Änderung auf der regulatorischen Seite schon angesprochen, teilweise aus dem deutschen Recht kommt, teilweise aus dem EU-Recht kommt und teilweise haben wir auch schon gesprochen heute über KI, Cloud etc., also auch von der technischen Seite neue Herausforderungen, die auf die Unternehmen einfach zukommen.
Ja, also wir sehen halt auch, dass im Grunde jeder KI einsetzen möchte und dass sie auch schon ja ganz viel eingesetzt wird und ja auch enorm leistungsfähig geworden ist. Also da sind ja jetzt in den letzten Monaten und Jahren technische Quantensprünge in der Entwicklung gemacht worden. Und wir sehen halt gerade dann, wenn Unternehmen eine KI-basierte Lösung einsetzen will, häufig ist es so, es sind halt eher eingekauft und weniger selbst programmierte Lösungen, dass an dem Punkt im Grunde die klassische Datenschutzprüfung unter dem Brennglas nochmal durchzuführen ist. Also beispielsweise, wenn ich ein KI-Tool in meinem Unternehmen, ein eingekauftes, einsetzen will, habe ich einen Dienstleister, mit dem muss ich eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung schließen. Ich muss mich versichern, dass der Dienstleister mit den Daten ordnungsgemäß umgeht, also dass er passende technische und organisatorische Maßnahmen hat, gegebenenfalls durch ein Zertifikat nachgewiesen. Ich muss aber auch gucken, dass ich quasi meine betroffenen Dateninhaber, dass ich die transparenter darüber informiere, was geschieht. Und am langen Ende muss ich eine Datenschutzfolgenabschätzung machen. Also eine Datenschutzfolgenabschätzung ist ja ein Mechanismus, mit dem ich kritische Datenverarbeitung nochmal genau beurteile und gegebenenfalls die Beeinträchtigung abmildere. Wir kennen das von, sage ich mal, früheren kritischen Verarbeitungen wie Videoüberwachung zum Beispiel. Aber ich kann das halt in der KI-Welt, also wenn ich beispielsweise ein Meeting habe, eine Videokonferenz und jemand sagt, ja, sollen wir nicht das vielleicht transkribieren, das ist doch so praktisch, dann können das auch die anderen nachher nachlesen oder muss keiner ein Protokoll schreiben. Das ist eine sehr schöne praktische Anwendung, aber da steckt halt unheimlich viel ja auch Eingriff drin, ne? Und das muss ich halt dann genau mir angucken, dass es quasi sicher ist, dass es quasi transparent geschieht, dass ich eine Rechtsgrundlage habe. Genau, also das ist mal ein Beispiel dafür.
Dass es alles Sinn ergibt, haben wir, glaube ich, schon jetzt festgestellt und auch verstanden. Aber wer prüft das eigentlich? Also gibt es eine Behörde, die das prüft? Und was sind eigentlich die Sanktionen, die dahinter stehen, wenn ich das nicht mache?
Ja, also die Datenschutzgrundverordnung hat sich das so überlegt, dass man einerseits aufsichtsrechtlich, also das sind unsere Landesdatenschutzbeauftragten, beispielsweise hier in NRW unsere Landesdatenschutzbeauftragte aus Düsseldorf, dass die quasi bei den Unternehmen sind die Aufsichtsbehörde. Und die Aufsichtsbehörden, die haben sich auch da sehr ja passend mittlerweile aufgestellt. Also die prüfen einerseits natürlich anlassbezogen, wenn man typischerweise häufig Gegenstand von Beschwerden ist von Betroffenen oder halt vielleicht auch mal einen großen Datenschutzvorfall hatte. Und neben diesen anlassbezogenen Prüfungen haben die sich auch ein allgemeines Prüfungsschema zugelegt. Also beispielsweise gab es im letzten Jahr eine große Prüfung mit einem Tool, EDPB-Tool, haben die Webseiten geprüft, ob dort das Thema Cookies, ob dort das Thema Datenschutzerklärung ja sauber abgebildet ist. Und das war für uns schon auch ja insofern beeindruckend, weil es halt wirklich Masse damit geprüft werden kann. Es ist etwas, was ja schnell und umfangreich geht, und vor dem Hintergrund kommt halt über die Aufsichtsbehörden da eine gewisse Aufsicht. Und andererseits ist es ja so, dass Druck von unten kommt. Dieses Druck von unten ist, dass die Betroffenen halt ja Betroffenenrechte haben und ja neben diesen Rechten auf Auskunft, Löschung und so weiter, neben diesen Rechten sehen wir es halt auch zunehmend, dass bei Datenschutzverletzungen versucht wird, Schadensersatzansprüche durchzusetzen.
Und gibt es da schon erste, auch gerichtliche Entscheidungen, die uns möglicherweise einen Eindruck vermitteln, wie hoch das gehen kann, solche Schadensersatzansprüche oder auch Geldbußen oder Ordnungsgelder?
Also bei den Bußgeldern ist es so, dass die DSGVO ja sehr weiten Rahmen, also bis zu 4% des globalen Unternehmensumsatzes oder bis zu 20 Millionen vorsieht. In der Praxis sehen wir halt, dass bei den Bußgeldern schon auch die Größe des Unternehmens, die Schwere des Verstoßes, also ist das jetzt quasi nur, dass mal was schiefgegangen ist, vielleicht mit einem menschlichen Fehler, oder geht es darum, dass wirklich strukturiert in der illegalen Weise irgendwie Mitarbeiterdaten über Krankheiten oder über irgendwelche Befindlichkeiten erhoben werden. Also damit es dann in diesen Millionenbereich geht, muss es wirklich ein Großunternehmen sein und was Schlimmes vorgehen. Und im Hinblick auf die Schadensersatzansprüche, da haben wir durch die Rechtsprechung des EuGH gesehen, dass es einerseits keine Bagatellgrenze gibt. Also es geht hier um immaterielle Schäden. Andererseits sind die Darlegungs- und Beweisregelungen sehr streng gefasst, sodass man wirklich auch nachweisen muss, dass man konkret durch die Datenverarbeitung, durch den Vorfall beeinträchtigt ist. Also man kann da nicht einfach pauschal behaupten, da hat ein Kontrollverlust über meine Daten stattgefunden, sondern muss wirklich konkret schon nachweisen, dass es was Schlimmes ist. Und deshalb sind dort die Schadensersatzsummen auch ja relativ übersichtlich. Also das ist man dann häufig in der Größenordnung von ein paar hundert Euro. Was allerdings bei Massenverfahren, also wenn man jetzt einen Fehler und dann, weiß ich was, tausendfach das bezahlen müsste, auch empfindlich werden könnte.
Ja, du hast das Thema IT-Sicherheit, Datensicherheit schon an mehreren Stellen angesprochen. Auch hierzu hatten wir ja eine eigene Podcast-Folge mit Jörg Lammerich damals, als es um die technischen Aspekte von IT-Sicherheit ging. Ich verstehe das so, hier reden wir von Cybersicherheit im Kontext der technischen und organisatorischen Maßnahmen, die ich ergreifen muss, wenn ich sozusagen Datentreuhänder für besonders schutzwürdige Daten bin. Kannst du da auch aus deiner Praxis mal berichten, welche Durchführungswege, welche Maßnahmen ganz konkret sich bewährt haben, um da eine ausreichende, aber auch erforderliche Sicherheit der Daten zu gewährleisten?
Man fängt im Grunde erst in dem ersten Schritt so an, dass man dokumentiert die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die man hat, und dann anschließend die einer Bewertung zuführt, ob das quasi mit den Daten, die man hat, ob das damit adäquat ist. Und dann hat man halt die Herausforderung, dass gerade im Cyberbereich sich ja das, was heute Stand der Technik ist, ist morgen schon ein anderer. Das heißt, man muss da permanent nachschärfen. Und aus organisatorischer Sicht muss man vor allen Dingen diese Maßnahmen auch einer Wirksamkeitskontrolle unterziehen. Also das heißt, wir dokumentieren es, versuchen es erstmal adäquat aufzusetzen. Dann wird es aber auch getestet, beispielsweise durch Penetrationstests. Was auch mit Sicherheit gut ist, ist, dass man SIEM- oder SOC-Lösungen einsetzt, um auch zu erkennen, ob man Systemanomalien hat, weil einfach, ich meine, man kann eine gute Firewall, einen guten Virenscanner haben und damit quasi schon mal sich einen Basisschutz schaffen. Aber es ist ja so, dass dadurch auch immer noch eine gewisse Zahl an Angriffen hindurchkommt. Und da ist eigentlich die Kunst stetige Prüfung und Verbesserung, also das, was quasi ein Managementsystem ausmacht. Und was aus meiner Sicht auch wichtig ist, dass man klare Zuständigkeiten hat. Also das ist häufig ja so, dass beispielsweise die IT-Abteilung, der IT-Leiter da schon ein gewisses Verständnis für hat. Das sind aber auch nicht gottgegeben Sicherheitspersonen. Also die Schaffung beispielsweise eines Informationssicherheitsbeauftragten oder jemanden unterhalb vielleicht der Geschäftsleitung, der wirklich sich auf diese Sicherheitsaspekte von oben drauf guckt und es vor allen Dingen auch ganzheitlich sich anguckt, also technisch und organisatorisch und dann halt auf dem jeweils aktuellen Stand und getestet und dokumentiert. Also über so eine Methodik komme ich halt wirklich in einen guten Zustand rein und vor allen Dingen kann ich dann auch auf die Risikopositionen dann vielleicht auch durch noch schärfere Berechtigungsstrukturen als organisatorische Maßnahme vielleicht auch durch das Verbot von gewissen Themen wie, weiß ich, Zugriff aus dem Homeoffice, was man ansonsten toleriert, wo man sagt, dass das passt, ne, das ist jetzt vielleicht ein bisschen höhere Risikoposition, aber es ist vertretbar, das sehen wir dann teilweise, wird es dann wieder ausgeschlossen. Und so muss das halt risikoadäquat dem begegnet werden. Und das Schlimme ist, dass, wenn ich das noch anfügen darf, natürlich kann dann immer trotzdem noch was passieren. Aber dafür brauche ich dann wieder entsprechenden Notfallplan, Maßnahmen, wie ich in so einem Notfall dann halbwegs ungeschoren aus der Situation rauskomme. Und es geht hier einfach um Risikominimierung. Also man wird nie den absoluten Schutz bekommen, aber halt die Schwelle da möglichst hochzusetzen. Das ist das, was ja einfach unternehmerisch auch clever ist.
Ich kann mir vorstellen, dass so der normale Unternehmer, der normale Geschäftsführer ja vor einer großen Herausforderungen steht, weil es ein Konglomerat von technischen und rechtlichen Herausforderungen ist. Und ich nehme an, da kommst du ins Spiel. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, was so die 3, 4, 5 wichtigsten Punkte sind, was du dann dem Unternehmen mitgeben kannst, empfehlen kannst, wie du es begleitest, um das Thema zu lösen.
Ich glaube, der erste wichtigste Punkt ist, dass man Überblick über seine Daten und seine Asset hat. Also wo habe ich was gespeichert? Wie ist es geschützt oder was ist da wo drin? Also Überblick haben über die Daten. Dann das zweite ist adäquate Sicherheitsmaßnahmen, auch passend budgetiert, weil gute technische Lösungen kosten einfach auch entsprechend was. Und man neben diesen technischen Lösungen darf man aber auch den Menschen nicht vergessen. Also es muss jemand sein, der das dokumentiert, pflegt, bewertet. Und auch für so banale Sachen wie Schaffung von IT-Awareness der Mitarbeitenden beispielsweise. Das ist auch nicht zu unterschätzen, weil viele Vorfälle werden doch durch einen unbedachten Klick oder eine komische Situation hervorgelöst. Also dieses Thema Schulung der Personen ist vielleicht noch ein dritter wichtiger Punkt, mit dem man ja ordentlich Meter machen kann.
Wenn Unternehmen vielleicht noch einen Schritt weiter gehen möchten und sich zertifizieren lassen möchten, dass ihre Organisation DSGVO-konform ist, was ist davon zu halten und welche Möglichkeiten gibt es da?
Also ich bin ein großer Befürworter von Zertifizierungen, einfach aus dem praktischen Aspekt raus, dass viele Unternehmen halt viele Dienstleister haben und insofern auch ja schnell kostengünstig bewerten können müssen, ob das beispielsweise das externe Tool oder das externe Rechenzentrum, die Cloud-Lösung, ob die datenschutzkonform ist, ob die den Bereich der Informationssicherheit gut aufgestellt hat. Und insofern hilft da natürlich eine Zertifizierung auch im Vertrieb des entsprechenden Produktes. Das Problem, was wir so ein bisschen in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass die DSGVO auch diese Zertifizierungen vorsieht. Allerdings die Zertifizierung der Zertifizierer, das erfolgt durch die DAX, das ist eine äußerst komplizierte Geschichte, sodass es bislang, auch erst in den letzten, anfangs der ersten Jahre, gab es gar keine zertifizierten Zertifizierer und jetzt gibt es da einzelne. Und das ist also noch nicht die absolute Erfolgsstory. Allerdings sehen wir halt, dass es auch passende andere Zertifikate gibt. Es gibt dann teilweise ein bisschen die selbstgebauten Zertifikate, die sind halt schwer zu beurteilen, ob da wirklich entsprechende Substanz dahinter geht. Was ich aber sehr interessant finde, ist, es gibt ja vom IDW auch einen Prüfungsstandard, den IDW PS 860, und gegen den kann man auch DSGVO prüfen. Und das ist ein WP-Testat. Kann ich auf ein ganzes Unternehmen, kann ich auf den Teil eines Unternehmens, kann ich auf ein einzelnes Tool, auf ein einzelnes Rechenzentrum beispielsweise machen. Und das ist eigentlich, kann ich als Angemessenheitsprüfung, als Wirksamkeitsprüfung ausgestalten. Und das ist etwas, womit wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Das halt, ich meine, die Zertifizierung ist auch natürlich nicht ganz ohne. Ne, das muss einem entsprechenden Standard dann entsprechen. Aber damit, wenn man dann dieses PS 860-Testat vom Wirtschaftsprüfer hat, dann hat man im Grunde auch keine großen Diskussionen mehr, ob das DSGVO-konform ist, was man da hat. Und insofern ist das aus meiner Sicht schon eine Erfolgsstory, die allerdings auch noch im Markt noch nicht so weit verbreitet ist. Ich glaube, das wird sich aber in den nächsten Jahren ändern.
Ja, Christian, erstmal vielen Dank für den Überblick. Schlussfrage von mir. Andreas, wir haben ja, ich glaube, seit der Podcast-Folge mit Hubertus Hille eigentlich standardmäßig hier noch so einen Bürokratie-Check eingebaut in jeder unserer Podcast-Folge. Und deswegen auch an dich, Christian, die abschließende Frage. Ist der Datenschutz tatsächlich das Bürokratiemonster, zu dem er manchmal gemacht wird? Frage 1 und Frage 2. Gibt es nach 6, 7 Jahren DSGVO in der Praxis dann vielleicht doch 1, 2 Bereiche, die dir einfallen, wo man auch die Regulatorik ein bisschen zurückschneiden könnte, ohne den Schutz der personenbezogenen Daten tatsächlich zu gefährden damit?
Ja, also ich persönlich sehe, dass das Bürokratiethema bei der DSGVO nicht so kritisch, wie es teilweise in den Medien oder auch jetzt gerade bei kleinen Organisationen, Unternehmen teilweise ist. Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass eine Reihe von Anforderungen in der DSGVO drin sind und dass das ohne entsprechende Tools oder ohne externe Beratung teilweise, dass man da vor einem großen Berg ein bisschen gefühlt wie der Sisyphus manchmal steht. Das ist so. Ich glaube aber, dass man das mit einem pragmatischen Ansatz, einer Konzentration auf die wirklichen Risiken. Man muss natürlich auch das Geschäftsmodell, man muss das Business genau verstehen, was derjenige macht. Dann kann man das eigentlich auch, finde ich, eine Datenschutzorganisation auch schlank und adäquat aufbauen. Was ich für anspruchsvoll halte und wenn man sich die ganzen gesetzgeberischen Initiativen ansieht, ne, wir haben eben schon mal ein bisschen über die Regulatorik gesprochen, aber auch wenn man sich die EU-Datenstrategie, also auch, ne, wenn man jetzt noch neben dem AI-Act noch den Data Act und den Data Governance Act, da ist es teilweise herausfordernd, einen Überblick zu behalten über die ganzen gesetzgeberischen Aktivitäten und vor allen Dingen auch die Teilbereiche, die dadurch jeweils abgedeckt werden, ne, weil gerade auch bei der DSGVO und dem AI-Act, da sieht man gewisse Überschneidungen, gewisse Parallelen auch. Das macht es schon ja sehr, sehr anspruchsvoll, da quasi sämtlichen Gesetzen zu entsprechen. Und das sehen wir allein schon teilweise beim Thema Online-Auftritt, wo ich verschiedenste Rechtsgebiete abbilden muss. Einerseits, um ja erstmal compliant zu sein, aber beispielsweise auch, um mir nicht irgendwie eine Abmahnung zu fangen. Und es gibt da auch ja Initiativen, also gerade jetzt hier im Hinblick auf Abmahnungen, ist ja ein bisschen in den letzten Jahren durch die Gebührenregelung versucht worden, da das Geschäftsmodell so ein bisschen ja einzudämmen. Allerdings gibt es dort auch ja immer neue Entwicklungen, dass neue Abmahnthemen gefunden werden. Jetzt ein ganz neues Gesetz ist ja auch das Thema Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Und ich glaube, da ist dann die Kunst halt, sich einfach gut beraten zu lassen, dass man da pragmatisch durch die Sachen durchkommt.
Ja, vielen Dank, Christian. Dann geht an dich, lieber Andreas, meine übliche Frage. Was sind für dich die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Gespräch mit Christian?
Ich habe wahrgenommen, dass die Regulatorik einfach schon sehr vielfältig und sehr komplex ist, dass man hier absolut Hilfe braucht, um compliant zu werden oder zu bleiben. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ein ganz wichtiges, anerkannt wichtiges Thema. Und ich glaube, man sollte die Regulatorik eben auch als Chance verstehen, hier berechtigten Interessen der Beteiligten zu genügen. Und ich glaube, insofern, wenn man das so richtig versteht, ergibt es eben auch alles irgendwie Sinn, dass an der einen oder anderen Stelle das auch wieder überzogen sein mag. Das mag so sein, aber das Thema ist eben anerkannt wichtig.
Ja, ich sehe es genau wie du, Andreas. Und ich glaube, es ist deutlich geworden. Und nochmal herzlichen Dank dafür, Christian, dass du uns das so klar gemacht hast, dass die Praxis da ihren Weg gefunden hat und auch dabei ist, ihn zu finden. Und dass es um ein absolut nachvollziehbares und wichtiges Ziel geht. Aber ich glaube eben auch, dass man 6 bis 7 Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung durchaus mal schauen und evaluieren kann, was hat sich bewährt, was eher nicht, wo kann man, bevor man neue Regulatorik schafft, vielleicht bestehende Regulatorik auch ein bisschen zurückschneiden. Ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank für den Überblick, Christian. Und wir haben heute einen Tipp des Monats, der im Datenschutzrecht bleibt und sich mit der Frage beschäftigt, was tue ich als Unternehmen, wie reagiere ich als Unternehmen, wenn eine Datenschutzpanne passiert.
Der Praxistipp des Monats.
Wenn es im Unternehmen zu einer Datenschutzpanne kommt, ist schnelles und strukturiertes Handeln entscheidend, um den Schaden zu begrenzen und rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Auf diese Punkte kommt es an. Zuerst muss man die Panne erkennen und sofort Maßnahmen ergreifen, um den Schaden zu minimieren, etwa betroffene Geräte oder Systeme abschalten. Der Krisenstab des Unternehmens ist schnellstmöglich zu informieren. Für die obligatorische Meldung an die Datenschutzbehörde hat man 72 Stunden ab Bekanntwerden der Datenschutzpanne Zeit. Es ist auch wichtig, die betroffenen Personen zu benachrichtigen und alle Schritte und Maßnahmen zu dokumentieren. Schließlich gilt es, dafür zu sorgen, dass der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.
Das war der Praxistipp des Monats.
Ja, das war, glaube ich, wieder ein echter Rundumschlag auf der Schnittstelle von Technik und Regulatorik. Was machen wir das nächste Mal?
Das nächste Mal geht es wieder ein bisschen ins Steuerrecht. Wir beschäftigen uns ganz konkret mit Herausforderungen, denen sich ausländische Investoren ausgesetzt sehen, die in Deutschland investieren, die in Deutschland beispielsweise Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten unterhalten und sich mit deutschem Steuerrecht beschäftigen müssen.
Da hast du wieder ein Heimspiel, Benno.
Ein bisschen schon, ja. Aber ich glaube, Andreas, du kannst auch die ein oder andere kluge Frage mit einstreuen.
Aber wir werden sicherlich auch wieder einen Experten, eine Expertin haben, die uns da durchführt und durchhelfen kann durch das Thema.
So ist jedenfalls der Plan. Dann dürfen wir uns noch ganz herzlich einmal bei dir, lieber Christian, bedanken, dass du heute unser Experte warst. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir wie immer fürs Zuhören, verbunden mit dem Hinweis, Sie finden weitere Informationen zum Inhalt in den Shownotes zur heutigen Folge. Und wenn Sie Anregungen, Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne über die E-Mail taxiert@dhpg.de. Nochmal danke fürs Zuhören und eine erfolgreiche Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.